Herzlich willkommen zur neuen Folge des Bild der Wissenschaft Podcast. Heute geht es um das Thema Brücken.
Bild der Wissenschaft Podcast.
Manche Brücken sind wahre Ikonen. Die Golden Gate Bridge in San Francisco oder die mit Häusern bebaute Ponte Vecchio in Florenz zum Beispiel. Aber eigentlich sind Brücken Zweckbauten, die Hindernisse wie Flüsse, Täler und Straßen überspannen. Heute spreche ich im Bild der Wissenschaft Podcast mit dem Ingenieur Thorsten Helbig darüber, was den Brückenbau auch heute noch zu einer technischen Herausforderung macht, warum es derzeit in Deutschland so viele Brückenbaustellen gibt und warum manche Brücken so marode sind, dass sie einstürzen, wie unlängst die Carola-Brücke in Dresden. Außerdem gehen wir der Frage nach, was eine schöne Brücke von einer hässlichen unterscheidet. Herzlich willkommen, Herr Helbig. Schön, dass Sie da sind.
Guten Tag, Herr Schröder. Hallo.
Hallo. Ja, Sie sind Mitbegründer des Ingenieurbüros Knippers Helbig in Stuttgart. Ihr Büro hat unter anderem das Gebäude des internationalen Flughafens von Shenzhen in China entworfen und das Innenleben der Berliner Staatsoper neu gestaltet. Besonders gerne aber entwerfen Sie Brücken. Deswegen zu Beginn die Frage, gibt es weltweit eine Brücke, die für Sie die schönste ist?
Die schönste, oh, das verändert sich. Also ich war immer begeistert von der Brooklyn Bridge in New York zwischen Brooklyn und Manhattan. Und mit der Zeit, also das ist ja von einem Thüringer Ingenieur entworfen.
Ja, aus Mühlhausen, ne?
Genau, Röppling. Aber ich finde jetzt interessanter, für mich kleinere Brücken, Fuß-Radweg-Brücken, da ist einfach jetzt für mich als entwerfender Ingenieur viel mehr Spielraum. Deswegen und das wechselt dann, ne? Ich sehe von Zeit zu Zeit neue Brücken, die mich faszinieren und die mich dann auch beschäftigen beim Entwerfen von Brücken.
Ja, wie das so ist, dass sich der Geschmack im Laufe des Lebens verändert. Aber nochmal zu der Brooklyn Bridge, die kennt man ja aus vielen Hollywood-Filmen. Die fahren da immer alle Leute drüber mit Auto oder ich weiß gar nicht, ob man da Fahrrad fahren kann. Was hat denn die Brücke für Sie so schön gemacht oder so interessant gemacht, als das so Ihr Favorit war?
Also rein technisch ist das ja eine so der frühen Hängebrücken oder frühen technisch interessanten Hängebrücken. Also Röppling hat ja auch selbst die Hängeseile hergestellt. Und wenn man sieht, wie das also über den Fluss gesponnen wurde, also das Hauptseil wurde um eine innere Seele quasi gesponnen in mehreren Lagen, das war schon technisch aufwendig, waren auch eine Pioniertat. Die Brücke, ja, es ist eine hybride Hängebrücke. Das heißt, das hat sowohl Schrägseile als auch Hängerseile und das, wie gesagt, Haupttragseil. Das ist technisch interessant. Und es wird ja immer noch genutzt. Ja. Vor ein paar Jahren gab es da auch einen Ideenwettbewerb, die Brücke noch zu erweitern, weil natürlich fahren da Fahrräder, aber es ist relativ eng. Ne? Das ist vorrangig für Straßenverkehr gedacht und da ist nur wenig Platz für Fuß- und Radwegverkehr. Und da war die Überlegung, diese Brücke um eine Ebene zu erweitern, quasi um sie für mehr Radverkehr zugänglich zu machen. Ne? Weil es gibt viele, die von Brooklyn nach Manhattan fahren, mit dem Fahrrad ins Büro zur Arbeit, ne? Und dann abends wieder zurück. Das ist sehr bekannt und wird sehr oft genutzt. Und dann ist das Problem natürlich, zu den Hauptstoßzeiten ist die Brücke komplett überlastet. Ne?
Ja, Sie sind ja selbst auch Professor an der Cooper Union, einer angesehenen Architekturhochschule. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. In New York kennt das wahrscheinlich dann selber auch, ne?
Genau, also ich habe eine Weile in New York gelebt und wir haben auch in Brooklyn gelebt. Und wie gesagt, die Cooper Union ist in Manhattan, im East Village. Und dann kennt man sich da ein bisschen aus und sieht auch quasi die Entwicklung dort. Viel Radverkehr, wenig Autoverkehr. Also man kann in New York eigentlich nicht wirklich gut im Auto leben. Man will gerne Subway fahren oder eben Fahrrad.
Jetzt hatten Sie soeben mit der Brooklyn Bridge schon so das Technische mal so locker eingeflochten, nämlich Hängebrücke. Wir haben jetzt noch viele verschiedene Themen auf der Agenda in den nächsten 40 Minuten, aber da möchte ich doch kurz ins Technische noch mal reinhüpfen. Hängebrücke, das sagt man so, ne? Da, Hängebrücke, das kenne ich auch schon als Kind. Guck mal, das ist eine Hängebrücke. Aber ganz kurz erklärt, das können wir natürlich jetzt optisch nicht zeigen, aber was ist eine Hängebrücke? Da ist, wie Sie schon andeuteten, ein Seil und da hängt dann quasi dieses Brückentragwerk dran, ne?
Genau, also es gibt quasi das Haupttragseil. Man kann sich das vorstellen wie so eine Kette, die man aufhängt. Wenn man die quasi eine Kette in beide Hände nimmt und die durchhängen lässt, dann gibt sich diese typische Kettenlinie, ne, eine Hängelinie. Und an diese Kette quasi werden vertikale Hänger angehängt. und dann die quasi dann die horizontale quasi Deckebene. Ne? Das heißt, das ist die klassische Hängebrücke. Im Vergleich dazu gibt es auch die Spannbandbrücke. Das ist etwas anderes, wird oft verwechselt. Die Spannbandbrücke ist quasi ein gespanntes Band, auf dem man quasi läuft. Ja. Und das wäre dann eine Spannbandbrücke. Die gibt es jetzt oft in, sag ich mal, allermeistens für Fuß- und Radwegbrücken, ne? Weil die sehr weich ist. Da gibt es große Verformungen.
Sind das auch diese Spaßbrücken, die irgendwie in Kletterparks so aufgehängt werden? Dann läuft man tatsächlich auf diesem Brückenseil dann, ne?
Genau, das sind oft diese Spannbandbrücken, genau. Und wie gesagt, die Hängebrücke aber ein Haupttragseil, was einen möglichst großen Stich hat. Ne? Je größer der Stich, desto kleiner die Kräfte im Seil, kann man sich vorstellen. Also je größer der Durchhang quasi des Hängeseils, desto kleiner die Kraft im Seil. Und ja, für diese Hängebrücke ist ja auch die Brücke, die die größten Spannweiten quasi, mit der man die größten Spannweiten generieren kann. Also bis knapp über 2 Kilometer gibt es schon Brücken, ne? In China und auch in der Türkei gibt es so lang oder weit spannende Brücken. Ne? Knapp über 2 Kilometer.
Ja, das heißt, das ist das, was dann zwischen diesen Pfeilern, diesen Pylonen hängt, ne? Das ist diese Länge dann, ne?
Genau, das ist die Spannweite eines Feldes. Ne? Die Länge kann dann weitergehen, die Brücke kann länger sein. Also hier Brooklyn Bridge, da gibt es diese Hauptspannweite, ne? Das ist, wo das Seil quasi auf diesen Türmen oder in dem Fall Pylonen quasi aufgehangen sind. Und da gibt es noch die Nebenspannweiten, wo die Seile dann nach unten schwingen. Ne? Die halten dann diese oben aufgehängten Seile im Gleichgewicht, dass die quasi nicht kippen. Ne?
Ja. Genau, jetzt sind wir schon mittendrin, aber noch mal kurz raus aus den technischen Details. Ich denke, in Deutschland verbinden derzeit viele Menschen das Thema Brücken gar nicht so mit Hängebrücken, sondern vor allem mit Autobahnbaustellen und Staus. Also die A45 durch Sauerland, die Sauerlandlinie kenne ich selbst, meine Schwiegereltern wohnen in der Nähe von Mainz, da können wir im Moment nicht fahren. Und die ist schon eine ganze Weile gesperrt. Und stimmt der Eindruck, dass es derzeit tatsächlich besonders viele Brückenbaustellen und entsprechend viele Staus gibt, oder ist das so ein persönliches Empfinden?
Das ist wahrscheinlich so. Also wenn man so ein bisschen sich da informiert, dann kriegt man schnell raus. Also wir haben so ungefähr 28.000 Autobahnbrücken in Deutschland und 4.000 davon sind marode. Und das hat ganz viel damit zu tun, also dass die Brücken, also die große Mehrzahl der Autobahnbrücken wurde in den 60er, 70er, 80er Jahren gebaut und die sind jetzt alle so um die 50, 60 Jahre alt. Und da, ja, und das ist ein Grund, die sind also. Die sind schon, also 50, 60 Jahre ist eigentlich noch kein Alter für eine Stahlbetonbrücke, ist ja mal Stahlbeton oder Stahl und Beton im Verbund, aber die Belastung hat so arg zugenommen, ne, für diese Autobahnbrücken, können wir gleich noch drauf eingehen. Und dann ist das bei einer Autobahnbrücke, irgendwann lohnt sich dann oder funktioniert der Unterhalt nicht mehr, manchmal ist sie auch einfach nur abgängig und dann sieht man ja diese, immer so ein bisschen sich umschaut, das sieht man ja so alle, gefühlt alle 4 Wochen sieht man, dass irgendwo so eine Brücke gesprengt wird. Ne? Und ja. Klar, dann ist natürlich da an dieser Stelle, Neubau dauert sicher auch 2 Jahre und dann ist man da für 2, 3 Jahre, ist dann so eine Querung nicht intakt. Ne?
Und diese Brücken werden ja auch so ein bisschen am lebenden Objekt gebaut. Ne? Der Verkehr muss ja irgendwie weiter fließen in einer Spur oder so. Und das ist wahrscheinlich extra schwierig, oder?
Das ist schwierig. Ich meine, wenn man jetzt so, wir haben uns ein bisschen mit dem Verkehrsplaner beschäftigt für unser Buch über den Brückenbau. Und der hat uns erklärt, wie es also quasi solche Simulationen gibt, wenn eine Brücke ausfällt, was für Umwege entstehen, wie viel mehr Kilometer gefahren werden müssen, was das quasi an Kosten, aber auch an, ja, man kann sich vorstellen, zusätzlichen Verkehr generiert. Also das ist enorm. Ja, und das ist natürlich bei diesen Hauptverkehrsadern, Nord-Süd-Verbindung, Ost-West-Verbindung, dann schlägt das ziemlich heftig ins Kontor, ne, was unser Verkehrsaufkommen angeht. Ja.
Ja, wenn Sie sagten, eben, die sind so marode geworden, das hängt vor allem mit dieser Belastung durch den Transitverkehr Lkw durch Deutschland zusammen, der ja stark zugenommen hat. Das heißt, die Brücken wurden vor 50 Jahren nicht handwerklich schlecht gemacht, sondern die sind einfach in die Jahre gekommen, beziehungsweise halten dem nicht mehr stand, was man heute hat, oder ist es auch technisch irgendwie weitergegangen?
Also die wurden natürlich, sag mal, wenn man sich überlegt, wenn die 1960 gebaut wurden, da gab es damals Annahmen über den Verkehr. Der war natürlich ganz anders als heute. Ja. Und man muss sich so vorstellen, also seit 1960 hat sich die mittlere Verkehrsstärke auf den Autobahnen, wir haben alle Kraftfahrzeuge betrachtet, circa verfünffacht. Ja? Und der Schwerverkehr stieg fast auch um das Vierfache. Und das zulässige Gesamtgewicht von Fahrzeugen ging so von, ich meine, 32 auf 44 Tonnen hoch. Das heißt, diese hohen Belastungen, also nicht nur die Last selbst, sondern auch die Frequenz, mit der die Brücken quasi beansprucht werden, die hat sich enorm erhöht. Und das war natürlich in den 60ern nicht absehbar. Ne? Sie können sich vorstellen, dann hat man sich überlegt, also was kann eine Belastung sein und wie viel Reserve lassen wir? Und in den 60er Jahren war sicher auch nicht viel Luft wirtschaftlich, ne, dass man solche Investitionen so weit vorgeplant hat und so viel Reserven eingebaut hat. Das heißt, es ist relativ klar, ne, dass das jetzt mit dieser Entwicklung im Verkehr dann zu solchen, sage ich mal, Problemen führt. Ne? Material wird beansprucht, Beton, aber auch Stahl kann ermüden, ja, durch diese hochfrequente Belastung. Und es gibt andere schädigende Einflüsse, Stahlbeton ganz klassisch, Tausalz, ja, die dann dazu führen, dass diese Bauteile irgendwann, auch wenn sie gepflegt werden, wenn sie geprüft werden, immer wieder gewartet werden, irgendwann einfach nicht mehr erhalten werden können.
Ja, Sie sagten Frequenz, das habe ich mich schon oft gefragt. Man hat ja jetzt auch bei diesen älteren Brücken, merkt man, wenn man auf der Autobahn fährt, ja vor allem darin, es kommt plötzlich so ein 80er-Schild und dann merkt man, ach, es ist eine Brücke, deswegen. Sie sagten Frequenz, was ist denn das, was ist ein Mürbemacht? Das habe ich mich schon oft gefragt. Also ich stelle mir dann so ein 36-Tonner vor oder mehrere hintereinander, die wumm-wumm über diese Schwelle fahren. Was ist denn das dann physikalisch, was da die Last ausmacht? Diese Frequenz.
Ja, man sieht das, ja, es ist bei Autos gut vorstellbar, aber vielleicht noch besser bei Eisenbahnen. Ja, also wenn man sich überlegt, so eine Schwelle, die bekommt durch jede Achse, durch jedes Rad immer wieder eine Last eingeprägt in einer sehr hohen Frequenz. Das heißt, die wird mal auf Druck belastet, dann wird sie wieder entlastet, wieder belastet, entlastet. Und das in einer hohen Frequenz und mit einer hohen Häufigkeit. Ne? Also auch Züge werden ja länger, 800 Meter lange Züge. Ne?
Oh ja.
Und das heißt, diese Wechselbeanspruchung, wie wir sagen würden, also Druck und Zug und schnellen Wechsel, die führen beim verschiedenen Materialien dann zu einer Ermüdung über die Zeit. Ne? Man redet dann über 1 Million Lastwechsel oder auch 1 Milliarde Lastwechsel, ne? Also sehr hohen Lastwechselzahlen, so würden das Ingenieure nennen.
Ja. Ja,
und diese hochfrequente Nutzung führt eben zur Materialermüdung. Ne? Das ist so ein Effekt, den man sicher auch schon kannte in den 60er Jahren, ist aber sicher auch in den letzten 50, 60 Jahren noch mehr erforscht worden. Und man hat, wie gesagt, auch nicht antizipieren können, dass, sage ich mal, diese hochfrequente Belastung stattfinden wird. Ne? Mhm. Aber das ist eine richtige Materialermüdung, genau.
Kann man sich das wie so ein Draht vorstellen, der immer gebogen wird und dann irgendwann bricht, oder ist das zu einfach?
Ist vielleicht ein bisschen zu einfach, also würde man ja reden von elastischer Beanspruchung, plastisch, ja, aber Sie genau. müssen sich vorstellen, das reicht dann schon, wenn Sie quasi innerhalb der sozusagen zulässigen Beanspruchbarkeit eine sehr immer wieder wechselnde Beanspruchung haben. Das wird irgendwann im Materialgefüge dazu führen, dass quasi die Beanspruchbarkeit selbst reduziert wird. Ne? Das Material wird quasi müde. Ne? Also es sind verschiedene physikalische Prozesse, die dazu führen. Das ist jetzt im Stahlbeton anders als im Stahl. Aber der Effekt ist der gleiche. Ne? Also das ist der Effekt sozusagen, dass das Material quasi seine Beanspruchbarkeit, dass dessen Beanspruchbarkeit reduziert wird.
Und warum dauert jetzt ein Brückenneubau so furchtbar lange gefühlt? Also jetzt A45 Sauerlandlinie zum Beispiel.
Naja, das ist das klassische auch im Problem im Bauen. Also wir haben sehr lange Genehmigungsverfahren, dann haben wir natürlich Prüfungen, die auch notwendig sind, Umweltprüfungen, also alle möglichen Themen, die eine Rolle spielen, ne? Also die in unserem Genehmigungsverfahren natürlich immer wieder auch dann neu zu betrachten sind. Aber wie gesagt, das Problem haben wir natürlich im Bauen generell eine Spurweite. Aber das ist natürlich bei so einem öffentlichen Bau, bei so einer Brücke, werden viele öffentliche Interessen berührt. Ne? Und die alle sozusagen abzugleichen, das dauert immer noch etwas länger, als wenn Sie ein Einfamilienhaus, was Sie ja nicht mehr machen sollten, auf die grüne Wiese setzen, ne? wo Sie ein Grundstück gekauft haben und nur die Abstandsflächen und so weiter beachten müssen. Also sprich, wenn Sie heute Brücken neu bauen, dann müssen Sie natürlich vorher über verschiedene, ja, Genehmigungsverfahren, aber auch vielleicht Abstimmung mit allen sozusagen an diesem Prozess Beteiligten oder auch in den Prozess involvierten Interessensgruppen sich abstimmen. Das kann lange dauern und das ist natürlich auch gut so in unserem demokratischen System, aber führt eben auch, kann auch dazu führen, dass solche Prozesse zwischen, sag ich mal, 5 und 15 Jahren dauern. Ne?
Naja, das heißt, es ist gar nicht mal, das dachte ich eigentlich, ne, dass es immer noch eine technische Herausforderung ist, dass das so furchtbar lange dauert, sondern das ist eben das, was Sie sagen, das Ganze drumherum. Wenn man eine freie Hand hätte und sagen würde, wir fangen sofort an und sind dann fertig, wann würde man so eine hohe, ja, wie nennt man eigentlich diese Brücken, die dann so eine Autobahnbrücke, die ein Tal überspannt? Also wie lange würde man dafür brauchen? Wie nennt man so eine Brücke eigentlich?
Ja, Talbrücke, also jetzt je nachdem, und dann natürlich je nachdem, wie, also was das für eine Art von Konstruktion ist, ob es eine Bogenbrücke ist oder eine durchlaufende Brücke überstützen. Aber ich bin nicht der Spezialist für diese Art von Brückenbauten, aber ich würde vermuten, dass wenn Sie von wenn Sie rein ausführen, dann können Sie das in 2 bis 3 Jahren bauen, ne? Wenn Sie sich je nach Größe natürlich, ja, bauen. Ja. Das heißt, Sie sehen ja auch, aber Sie müssen dann auch bedenken, also wenn es ein Ersatzneubau ist, wie man es nennen würde, also sprich, da gibt es schon eine Straße und die alte Brücke musste abgerissen werden und Sie bauen direkt dran, also das heißt, die ganze Zuwegung ist schon klar, die ganze Trassenführung, so würde man sagen, ne? Also wie führt die Straße da lang oder eben die Schiene, der Schienenweg, dann, wenn die nur reingesetzt wird, ersetzt wird, dann kann man sich vorstellen, dass das so innerhalb von 2, 3 Jahren gebaut werden kann. Vielleicht auch schneller, je nach Größe. Ne?
Ja. Blick in die Zukunft. Müssen wir damit rechnen, also ich werde es nicht mehr erleben, aber vielleicht meine Kinder, dass in 50 Jahren alles wieder neu gemacht wird oder kann man es inzwischen besser machen? Also kann man dafür sorgen, durch bestimmte Lösungen, dass Brücken künftig länger halten? Man kann sich ja kaum mal vorstellen, dass die Belastung noch stärker zunimmt. Wahrscheinlich wird sie weiter zunehmen durch den Transitverkehr, aber ja, kann man es besser machen, werden die länger halten?
Naja, also zum einen stehen wir natürlich vor der gleichen Frage wie 1960. Was passiert eigentlich in Zukunft? Wie entwickelt sich unser Verkehr? Also wie entwickelt sich der Individualverkehr? Wir nutzen vielleicht mehr die Schiene, ja, öffentlichen Nahverkehr. Wir fahren vielleicht mehr Fahrrad. Das heißt, da könnte es möglicherweise Minus geben, in der Verkehrsgestaltung quasi. Auf der anderen Seite, autonomes Fahren, vielleicht auch LKWs, die autonom fahren, die fahren vielleicht enger, dichter auf. Die können wir vielleicht enger takten. Man redet auch darüber, ob man vielleicht dadurch Querschnittsbreiten reduzieren kann, wenn die quasi autonom fahren, dann braucht man nicht mehr so viele Sicherheitsabstände und so weiter. Und es gibt aber auch viel längere Lastzüge. Man kann sich vorstellen, dass die Belastung steigt, ist wahrscheinlich. Wie viel ist unklar, ne? Also diese Prognosen in die Zukunft sind eben auch nicht ganz so einfach. Vielleicht auch nicht viel einfacher als 1960. Ne? Ja. Das heißt, ich glaube, es wird sicher neu gebaut werden, aber wir bauen jetzt ja mittlerweile für mindestens 100 Jahre, also geplante Nutzungsdauer, gerne für 200 Jahre. Es gibt solche Überlegungen, ja, wie gesagt, immer mit der Frage verbunden sind, was ist die Prognose quasi für die Verkehrsentwicklung. Aber rein technisch will man so bauen, dass man natürlich Brücken so robust baut und so dauerhaft, dass sie so eine lange Lebensdauer erreichen können. Und das andere ist, also man redet ja, wenn man jetzt über Kosten redet, gibt es die Investkosten, ja, also sprich, die hat man dann einmal und dann sind sie vielleicht nach hoffentlich nicht schon 50 Jahren, aber vielleicht nach 100, 120 Jahren braucht es doch einen Neubau. Aber da gibt es die Unterhaltungskosten. Ne? Das heißt, also man muss die Brücke warten, sie reparieren. Es gibt vielleicht verschiedene Lebensdauern für verschiedene Elemente, Belege und so weiter. Die wird man vielleicht früher angucken müssen als jetzt hoffentlich die Haupttraglieder. Und das heißt, dann gibt es jetzt Entwicklungen, dass man mehr auf die Überwachung, vielleicht so auch Monitoring bis hin zu Entwicklung, dass man versucht, das Lebenszeitverhalten dieser Brücken quasi in einem simultan geführten Modell zu betrachten und um zu frühzeitig zu sehen, wie entwickelt sich die Brücke, gibt es Schwachstellen, wonach muss man schauen. Ne? Das ist so die Entwicklung der Zukunft.
Ja, kurze Frage, also dieses simultan Gucken, das klingt so ein bisschen nach einem digitalen Zwilling. Wie ist das denn tatsächlich? Also man hat dann heutzutage, klopft man auf den Beton und guckt, ob dann der Stahl drunter verrostet ist und in Zukunft macht man das ganz anders oder wie wäre das?
Ja, ich meine, wenn wir jetzt, gibt es ja vorgeschriebene Brückenprüfungen, die in bestimmten zeitlichen Intervallen passieren. Das sehen Sie ja, wenn da quasi auf, da wird die Brücken von allen Seiten angeguckt, auch von unten. Ne? Da guckt man halt an bestimmte Stellen, wo man vermutet, dass Schädigungen auftreten können. Aber das Problem ist natürlich, und dann behandeln Sie diese Stellen, aber das Problem ist, dass Sie ja nur das sehen, was Sie sehen. Ne? Und dass Sie auch nur das behandeln können, was Sie quasi diagnostizieren können.
Ja.
Die Zukunft ist, dass man versucht, quasi das Brückenverhalten quasi zu simulieren. Und wie gesagt, Stichwort digitaler Zwilling, gutes Stichwort. Man versucht quasi die gebaute Brücke mit entsprechenden Sensoren auszustatten. Können wir gleich drüber reden, was da alles gemessen werden kann. Also um mit diesen Messdaten und auch Beanspruchung, man kann Beanspruchung messen oder die Verformung der Brücke, und mit diesen Messdaten füttert man diesen digitalen Zwilling, also ein Modell, ein was quasi die Konstruktion möglichst realitätsnah abbildet, und kann dann nachvollziehen, an welchen Stellen, wenn welche Verformungen auftreten, wie verhält sich die Brücke und wo sind möglicherweise, wenn sich sozusagen Anomalien einstellen, sprich es gibt andere Verformungen als die, die man eigentlich erwarten würde, da kann man versuchen nachzuvollziehen, an welchen Stellen zum Beispiel jetzt müsste da ein Problem aufgetreten sein. Ne?
Ja.
Und da braucht man natürlich viele Messdaten, und müsste dann ständig immer diesen sozusagen digitalen Zwilling sozusagen versuchen, dass er mit diesen Messdaten gefüttert das reale Verhalten des echten Bauwerks möglichst gut simuliert. Ne? Und da kann man an diesem digitalen Zwilling sehen, wo entwickeln sich zu hohe Beanspruchungen. Ja, man, wie gesagt, Stichwort Ermüdung, man sieht an welchen Stellen, mit welchen Frequenzen, wo müssten jetzt, könnten jetzt möglicherweise Schädigungen auftreten. Da kann man sozusagen schon im Vorfeld sich überlegen, also in 2 Jahren müsste ich nach diesem Bauteil schauen. Ne? Und wenn es größere abweichende Verformungen zum Beispiel gibt, dann weiß ich, an der Stelle müsste ich jetzt auch mal wirklich schauen, muss ich jetzt an der Brücke wahrscheinlich eine Reparatur vornehmen.
Und ist das graue Theorie? Sie sagten gerade so Beispiel für so ein Parameter. Vielleicht können Sie da tatsächlich gerade mal so 2 Parameter nennen, die man dann so monitort. Ist das graue Theorie oder gibt es schon Brücken, wo dann entsprechende Sensoren verbaut sind, dass man schon so an diese permanente Kontrolle rankommt?
Also das ist, wenn man ehrlich ist, das ist eher noch im Forschungs- und Entwicklungsstadium. Das heißt, da gibt es jetzt Prototypen, die gebaut worden sind und die quasi noch abseits vom echten Verkehr getestet werden, sodass man sozusagen die Kalibrierung hinbekommt zwischen den Messdaten, die man dem realen Bauwerk entnimmt, und wie man das dann im digitalen Zwilling einfüttert. Ne? Jetzt, ja, und dann kann man sich vorstellen, wenn dann bestimmte Effekte auftreten, dann muss man ja auch überlegen, was kann die mögliche Ursache sein? Und da geht es dann so weit, dass man überlegt, dass man mit KI quasi verschiedene Schadensszenarien überprüft, ja, oder welche, wenn der und der Effekt auftritt, was kann das für mögliche Ursachen haben? Ja, das ist jetzt nicht ganz mehr mein Fachgebiet, aber ich sehe jetzt, dass da an vielen Institutionen quasi noch Entwicklung passiert. Aber Sie müssen sich vorstellen, Sie müssen natürlich dann die Bauwerke, die Sie neu bauen oder auch die bestehen, erstmal mit einer bestimmten Messsensorik auch ausstatten. Also man kann Dehnung messen, man könnte über bestimmte Detektionsverfahren kann man auch Risse aufspüren im Beton. Also es gibt vielfältige Möglichkeiten, aber auch immer eine Frage natürlich des Aufwandes. Ne? Man kann Beton mit entsprechenden Glasfaserelementen, Betonstähle, ne? Also Bewährungsstähle mit Glasfaserelementen ausstatten, sehen, wie die sich dehnen. Das ist ja nun, wenn die Zugspannung aufnehmen. Also es gibt vielfältige Methoden, und ich glaube, sind wir aber schon noch in einer Phase, wo wir noch sehen müssen, mit welchem Aufwand, aber auch mit welchen Möglichkeiten dann auch der Auswertung wir da umgehen. Ne? Aber klar ist, dieses Monitoring und Sensorik in Brücken und dann auch das Nachverfolgen der quasi Messdaten, Einfüttern der Messdaten in einen digitalen Zwilling, das wird sicherlich die Zukunft sein, ne? Weil wir diesen rein sozusagen die reine Brückenprüfung, wo wir alle 5 oder x Jahre die Brücke uns anschauen und gucken, ob schon was passiert ist, das ist nicht ausreichend. Man muss eher so quasi schon versuchen, mögliche sozusagen Schädigungen zu antizipieren im Vorfeld, nicht? Solche prädiktive Maßnahmen, also vorausschauende Überwachung sozusagen, ne? Und nicht erst die Überwachung, die schon feststellt, wenn was passiert ist. Ja. Also das ist sicherlich die richtige Richtung.
Erinnert so ein bisschen so an den Gesamttrend in Industrie 4.0, sage ich jetzt mal. Ne? Digitaler ja. Zwilling, mehr Sensorik. Die Zukunft wird es dann zeigen und dann wird das wahrscheinlich so auch langsam über die Jahre in die Brücken rein diffundieren. Das ist wahrscheinlich zu erwarten. Ich wollte aber nicht nur auf die Lebensdauer von Brücken oder das Thema, was Brücken haltbar macht, sondern auch auf die Nachhaltigkeit von Brücken. Das ist ja auch ein großes Thema von Ihnen.
Ja.
Blicken. Was heißt denn das in Ihrem Kontext, im Kontext einer Brücke? Was macht eine Brücke dann anders, nachhaltig? Moderner.
Ja, also wir haben uns ja sehr intensiv beschäftigt mit dem Thema neuartige Werkstoffe oder auch traditionelle Werkstoffe quasi neu entwickelt oder interpretiert für den Brückenbau, insbesondere für Fuß- und Radwegbrücken. Also was uns umgetrieben hat, ist, dass zum Beispiel im Bereich Holzbrückenbau gab es so in den 80er, 90er Jahren wurden viele Holzbrücken gebaut. Und die wurden so gebaut, leider, dass zum großen Teil oder ja, in vielen Fällen wurden die baukonstruktiv so ausgelegt, dass da Feuchtigkeit eindringen konnte und die konnte aber nicht wieder raus. Ja, ganz simpel. Und dann sind natürlich viele Brücken, die nur 20, 30 Jahre alt waren, Holzbrücken waren abgängig. Ne? Die waren einfach marode, zum Teil durchgefault und so weiter. Also Holzbrücken hatten einen sehr schlechten Ruf in der öffentlichen Verwaltung, die ja oft sozusagen verantwortlich sind für den Erhalt der Brücken. Und das hat uns halt umgetrieben, dass wir gesehen haben, es geht auch anders. Und da haben wir einen relativ robusten Holzbrückentyp entwickelt, der genau diese Probleme, nämlich dass Details entstehen, Einschnitte, Bohrungen, also wo Wasser eindringt und nicht wieder raus, das haben wir komplett vermieden. Ne? Wir haben auch quasi eine Brücke ohne Details gebaut, entwickelt. Ne? Das, also diese Brücke, da gibt es auch kein Auflager, sondern das wird direkt mit dem Überbau verbunden durch Bewehrungsstäbe, die im Überbau einbetoniert sind, also in den Fundamenten und wo dann die Bewehrungsstäbe quasi in den Holzüberbau in parallel zur Faserrichtung eingeklebt sind. Also gar keine Lagerkonstruktion, wie man das klassischerweise kennt. Wir nennen das dann eine integrale Brücke, weil alles ist eins, integral.
Also große, im Grunde große Stücke, die miteinander verbaut werden, ohne
genau,
Schrauben
genau.
Und so weiter.
Mhm. Genau, große Holz, also im Grunde lange Holzelemente, also Balken, die werden direkt in die Widerlager quasi einbetoniert, wenn man das so verkürzt sagen will.
Und Widerlager dann ist, ganz kurz, Widerlager ist ein Fachterminus, das ist das, was links und rechts an Land ist, oder?
Genau, wo der Brückenüberbau, würden wir sagen, wo der aufliegt. Genau, also das ist meist Stahlbeton, logischerweise. Also das sind die Fundamente drunter und der Überbau ist in diesem Unterbau, würde man in der Fachterminologie sagen, ist ja quasi direkt in dem Fall eingespannt. Ne? Also eingespannt heißt, da gibt es keine Lagerkonstruktion, die irgendwie eine relative Verschiebung möglich machen. Also Brücken sind ja oft so gebaut, auf der einen Seite sind sie fest angeschlossen, können sich also horizontal nicht verschieben. Auf der anderen Seite liegen sie auf einem beweglichen Lager auf. Da können Sie sich vorstellen wie kleine Rollen. Heutzutage sind das andere Konstruktionen. Also bei alten Brücken sieht man das oft, da gibt es rollenartige Lager, da kann sich die Brücke in Längsrichtung verschieben. Warum? Weil, wenn Brücken sich erwärmen oder abkühlen, solange Tragelemente, dann dehnen die sich aus oder ziehen sich halt zusammen, ne, entsprechend Material. Und wir haben gesagt, bei diesen Holzbrücken wollen wir möglichst keine Details, gerade keine Auflager, weil wenn Sie so eine Brücke vorstellen, also gerade über einen Fluss, dann steht die oft in diesen Böschungen. Und wenn da irgendwelche sozusagen Holzbauteile quasi mit Details und Bohrungen und so weiter versehen werden müssen, wenn Sie da hinschauen, das wächst oft zu, dann bilden sich da quasi eigene Biotope.
Ja.
Und das wollen wir nicht. Und deswegen haben wir gesagt, wir bauen gar keine Auflagekonstruktion für diese Brücken, sondern wir spannen diese quasi Holzträger direkt in die quasi Fundamentkonstruktion ein. Und Vorteil ist, die sind sehr robust dadurch. Die werden dann noch überdeckt. Also man geht über diesen Träger drüber und zwischen dem Träger und der Gehbelag quasi, der drüber ist, gibt es auch nochmal Luftspalt, sodass der ganze Holzkörper quasi luftumspült ist. Ja? Und wenn man das tut, dann kann man relativ sicher sein, dass also sich nicht irgendwo Feuchtigkeit ansammeln kann über längere Zeit und nur, also Holz hat nur ein Problem, wenn Feuchtigkeit nicht mehr weg kann und wenn sie sozusagen zu einem Anstieg der Feuchtigkeit im Holzkörper führt. Das dauert aber auch Wochen, genau, dann das weiß man, was passiert, dann entstehen Biotope auch im Holz quasi und man hat dann und entsprechend fault das dann. Ne?
Ja, und dann ist es vorbei, genau. Mhm. Ja, Sie sagten gerade Holzbrücken in den 80er, 90er Jahren. Ich versuche mir jetzt gerade vorzustellen, was das war. Das sind jetzt aber nicht so kleine Holzbrücken in einem Park, wo man gemütlich rüberschlendert, die so 5 Meter lang sind, über einen Bach überspannen. Das sind andere Brücken, die Sie meinten, ne? Die kaputt gegangen sind.
Ja, das waren teilweise auch Fachwerkbrücken. Das waren teilweise auch einfach Balkenbrücken, ne? Die, wo quasi auf Balken direkt auch ein Gehbelag war. Und wo an vielen Stellen, man hatte quasi, man würde heute sagen, hoch aufgelöste Brücken gebaut mit Stäben, also Fachwerke, Obergott, Untergott, Diagonale. Und in diese Verbindung quasi, wo die Stäbe verbunden werden, das sind ganz oft quasi Blechkonstruktionen, die quasi eingeschlitzt sind ins Holz. Und durch diese sozusagen vielen Öffnungen, die da mit Stabdübeln, also sind alles Fachbegriffe, Entschuldigung, aber die dann quasi überall dort, wo das Holz penetriert wurde, um diese Verbindung herzustellen, oder wo auch nur enge Spalte entstanden sind, wo Wasser rein kann und eben nicht mehr rauslüften konnte, an diesen Stellen sind dann diese Konstruktionen oft quasi einfach verfault, ne?
Also, ja, und da sagt dann eine Stadt wahrscheinlich, oh, Holz ist uns weggegammelt, genau. Holz bitte nie wieder. Ne?
Genau, da haben wir jetzt noch Diskussionen, also dass man erklären muss, dass Holz auch über einem Flusslauf, Bach oder so, dass es gar kein Problem ist. Muss nur darauf achten, also baukonstruktiv, also die Regeln des konstruktiven Holzschutzes, würden wir sagen, zu beachten. Ne? Es darf nicht direkt bewittert werden. Wasser kann drankommen, muss aber auch wieder weglüften können. Okay. Und solche, wenn man diese Regeln beachtet, dann ist eigentlich auch Holz sehr langlebig. Ne? Also wir haben in der Schweiz 500, 600 Jahre alte Brücken. Ne? Die sind halt überdacht, sie sind quasi eingehaust und die können sehr, sehr lange halten. Weil Holz hat eigentlich nicht so eine Ermüdung, ja, wie das Stahl oder Beton als Material kennen.
Ja, das heißt, in den 80ern hat man es falscher gemacht als vor 500 Jahren, wie so oft, ne?
Ja, leider. Ja.
Sie sind außerdem Professor an der Hochschule Darmstadt für Architektur und befassen sich damit mit Baustoffen. Das ist jetzt nicht nur das Holz, sondern Carbonbeton auch, habe ich gesehen. Was hat es denn damit auf sich? Carbon, Kohlenstoff verbinde ich eigentlich mit Carbonfasern für leichte Autos, aber offensichtlich ist es auch ein guter Baustoff.
Genau, also Carbonbeton ist so ein Begriff, aber man müsste eigentlich korrekterweise sagen, quasi mit Carbonfasern oder auch Glasfasern bewehrter Beton.
Ne? Und diese Bewehrung, kurz nochmal, also Bewehrung ist immer dieses innere Geflecht, ne? Das heißt, dass man entweder aus Stahl flicht oder jetzt auch aus Fasern und dann kommt der Beton drüber. Ne? Das ist dieser Begriff correct. Bewehrung, ne?
Genau. Also Bewehrung heißt, genau, weil der Beton kann hier nur Zugkräfte, jetzt haben sie mich natürlich gepackt als Hochschullehrer, ja. Architektinnen und Architekten über Baustoffe, aber auch über Tragwerke, Thema erläutere. Also ganz simpel, Beton ist wie ein Stein, also aber der kann Druckkräfte aufnehmen, aber quasi keine Zugkräfte. Ne? Also wir würden sagen, nicht planmäßig kann der Zugkräfte aufnehmen. Und wenn Sie aber einen Balken sich vorstellen, der biegt sich durch, dann entsteht oben Druck, unten Zug. Und diese Zugkomponente, die muss bei einer bewährten Betonkonstruktion, muss dann eben eine Bewehrung aufnehmen. Das kann Stahl sein. Der Stahl kann Zugkräfte gut aufnehmen. Der liegt deswegen auch immer dort, wo Zugkräfte auftreten im Querschnitt. Und wenn das jetzt ein quasi textilbewehrter Beton ist, würden wir sagen, also weil Glasfasern oder Kohlefasern, Kohlenstofffasern sind quasi textile Bewehrungen, dann liegen die in dieser Zone, wo Zug auftreten kann und übernehmen diese Zugkräfte im Verbund mit dem Stahlbeton, der quasi den Druck übernimmt.
Und lassen Sie mich raten, der große Vorteil ist, Carbonfaser rostet nicht, oder?
Genau, also jetzt will ich hier nicht in eine Vorlesung eintreten, aber genau, wir bauen ja Stahlbetonkonstruktionen seit 100 Jahren plus, wo wir davon ausgehen, dass der Stahlbeton quasi, dass der Beton den Stahl schützt. Ne? Also der Stahl wird quasi so eingelegt, dass er eine bestimmte Betonüberdeckung hat nach außen, ne? So zwischen 3,5 bis 5 und mehr Zentimeter. Okay. Und das heißt, der Bewehrungsstein, wenn Sie es mal gesehen haben, auf der Baustelle, der ist ja nicht irgendwie quasi korrosionsgeschützt, da gibt es keine Anstriche, ja, im Regelfall.
Ja, der so liegt ist, da rot rostig rum, ne?
Genau, das ist roher Stahl und das ganz kurz gesagt, der Stahlbeton schafft ein Medium, sodass sozusagen der Stahl nicht rosten kann. Ne? Also man nennt also Passivschicht. Also da können wir jetzt nicht so tief einsteigen. Ja. Aber das heißt, man muss so viel Beton drumherum bauen, also wie gesagt, 3,5 bis 5 Zentimeter, dass quasi die Stahlbewehrung geschützt bleibt. Ne? Und das dadurch, dass so, ansonsten kann der rosten, was man oft sieht, warum, also wenn man jetzt nur sozusagen Schäden sieht, dann ist es deswegen, weil der Stahl rostet und das ist eine Volumenvergrößerung und dann platzt der Beton weg. Ne? Das sieht man ja auch, wenn da ist. Stehen und die Bewehrung quasi frei liegt.
Ja, dann läuft das so hässlich den Beton runter, ne? Mhm.
Genau, und man kann teilweise auch die Bewehrung schon sehen, ne? Die da eben 3,5 oder 5 Zentimeter tiefer liegt. So, und wenn man jetzt eine nicht rostende Bewehrung einlegt, das Kohlenstofffasern, Glasfasern, Basalt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, die da auch entwickelt worden sind und auch noch entwickelt werden. Das heißt, der braucht diese Betondeckung nicht. Ne? Und der ist zum Teil auch höher tragfähig. Ne? Also Kohlenstofffasern sind höher tragfähig, jetzt bezogen quasi auf den Quadratmillimeter als das Stahl. Sie haben eine höhere Zugfestigkeit. Aha. Das heißt, sie brauchen weniger Material und sie können das quasi näher an den Rand legen, wenn Sie sich so einen Querschnitt mal vorstellen. Ne? Die brauchen dann eben nur 10 Millimeter Betonüberdeckung, aber eigentlich auch nur deswegen, damit sie eben nicht quasi an der Oberfläche rausschauen. Ne? Also es ist eher so eine, es braucht keine Betondeckung mehr, um die Faser zu schützen, sondern muss nur noch sichergestellt sein, dass quasi die Faser einen bestimmten Mindestabstand noch vom Rand hat, ne? Dass es nicht quasi austreten kann.
Das heißt, alles wird dünner, leichter, materialsparender, dadurch nachhaltiger, ne? Das ist es.
Genau, also wir haben eine Brücke gebaut 2015 in Albstadt, die hatte eben eine Plattendicke von 7 Zentimeter, ne, und spannte so über 15 Meter. Das heißt, sie haben relativ wenig Betondeckung. Wenn Sie sich überlegen, auf beiden Seiten können Sie mal 3 Zentimeter abziehen, sind schon mal 6 Zentimeter, ne? Also die Sie einfach an der Dicke sparen. Dadurch, dass die Faser hat selber nur ein geringes Volumen quasi, ist schon Matten geflochten, also sehr flach, verglichen jetzt mit einer Bewehrungsstahl, weiß ich nicht, 12 Millimeter und so weiter. Also dadurch sparen sie sehr viel Höhe und wie gesagt, wir haben eine höhere Zugfestigkeit. Ne? Und wenn sie das verbinden, also diese hohe Zugfestigkeit, dieser Kohlenstoff oder auch Glasfaser, mit einem hochfesten Beton, dann können sie relativ geringe Bauteildicken erreichen, ne? Vergleichsweise.
Ich glaube, das macht auch ein bisschen Ihre Arbeit aus. Ne? Also wenn man schaut, welche Werke Sie so vollbracht haben, also mit dem Ingenieurbüro, dann ist das wirkt das oft luftig, leicht, einfach irgendwie. Ist das auch so ein Gedanke, also dass Sie mit dem, was Sie tun, Landschaften gestalten oder Städte prägen, den Verkehr in Städten prägen, alles leichter machen, kann man so sagen, also stadtplanungsmäßig auch?
Ja, das möchte ich mir nicht anmaßen, aber natürlich steckt das da drin. Also wenn wir jetzt versuchen, Materialien zu verstehen, also gerade auch so ein im Grunde ja altes, traditionelles Material wie Holz nochmal anders zu verstehen oder jetzt ein neues Material wie Carbonbeton zu verstehen, was der für eine Konstruktionssprache sprechen kann und wie er dann am effizientesten eingesetzt werden kann. Dann entstehen eben diese Tragwerke, die natürlich sehr materialeffizient sind, also man braucht wenig von dem Material und es ist auch sehr robust und langlebig, das ist nochmal ein Aspekt auch der Nachhaltigkeit, das ist dann so, wie soll ich sagen, also das ist, ich hoffe, das trägt dazu bei, genau, dass wir eine nachhaltige Infrastruktur entwickeln und da haben wir ja gar nicht drüber gesprochen, Brückenbau ist ja für uns so interessant, weil es ja so eine wirklich noch so eine baumeisterliche Aufgabe ist. Ne? Also man entwickelt eine Konstruktion und anders als im Hochbau, also Häuser bauen, Gebäude bauen, soll die nicht versteckt werden, kann auch nicht versteckt werden. Das heißt, die Gestalt ist die Konstruktion, nicht? Und die Konstruktion ist die Gestalt. Und dann sind sie als der quasi die Tragkonstruktion entwickelt, gleichzeitig auch der natürlich verantwortlich ist, dass da ein Bauwerk entsteht, was ja im öffentlichen Raum sich befindet, was quasi ja auch ja, baukulturellen Anforderungen also mindestens mal entspricht und im besten Falle, wie Sie sagen, also dazu beiträgt, vielleicht auch da eine neue Art von nachhaltiger Brückenbaukultur zu entwickeln. Da sehen wir uns schon, da will ich ganz bescheiden bleiben, aber das ist sicher ein sehr interessanter Aspekt für uns.
Ja, ich habe mal gehört, eine Brücke kann eine Landschaft verschandeln oder auch verschönern. Gibt es so eine Art goldener Schnitt für eine Brücke? Irgendwie was jeder empfindet?
Da gibt es ganz, ganz viele Versuche, das quasi wissenschaftlich herzuleiten. Ich glaube, es gelingt nicht. Ne? Also da gibt es von den Altvorderen, also der Fritz Leonard, ein sehr bekannter Brückenbauer aus der Nachkriegszeit, sehr bekannt, Fernsehtürme, Olympiastadion und so, ein sehr bekannter Ingenieur, auch im Brückenbau auf jeden Fall, hat das versucht. Und da gibt es Versuche aus der Gestaltpsychologie, Dinge abzuleiten. Das heißt, ganz kurz gesagt, es gab einen österreichischen Gestaltpsychologen, der hat gesagt, wenn wir das Gefühl haben, wir verstehen, was die Brücke macht, also wie das Tragwerk funktioniert, dann löst es ein Wohlbefinden aus. Ja, es gibt so ein, ja, und deswegen sozusagen, und ohne dass man wirklich versteht, der hat von den mechanischen Tätigkeiten gesprochen, Mitte des 19. Jahrhunderts, die man unbewusst versteht und wahrnehmen kann. Und das, ja, so, solche Dinge, die kann man, das, da kann man, glaube ich, vieles richtig machen, aber es gibt, glaube ich, nicht die eine Formel, die das zusammenfasst. Ja, am Ende ist das auch ein entwerferisches Tun, wie überall in allen Feldern der Architektur, wo man sich vorantastet und immer wieder auch natürlich iterativ sich annähert an die beste Lösung. So.
Ja,
und da gibt es einen Kontext, genau.
Ja, auch so ein bisschen künstlerisches Talent tatsächlich auch.
Ja, ich glaube, das ist eine gute Frage. Also man könnte die jetzt entwerfen sozusagen als Wissenschaft sehen oder als Kunst. Und in der Abstimmung, da enthalte ich mich der Stimme. Ja, also klar, ich merke, dass also gerade beim Brückenentwurf sozusagen die Intuition, die wird informiert durch ganz viel Erfahrung. Ja, also wenn man schon viele Themen sozusagen, wenn man sie nur aufzeichnet, schon viele Themen sieht und mitdenkt, ja, das beim Brückenbauen, da müssen sie ja nicht nur über die Form, sondern über die Konstruktion, auch über die Bauausführung schon nachdenken, ne? Wie lassen sich Dinge umsetzen? Wir haben ja vorhin über große Talbrücken geredet, ja. Wie braucht man ein Gerüst, ja, dass man die Brücke in 120 Meter Höhe überhaupt bauen kann, ne? Was für Möglichkeiten gibt es? Und das heißt, schon beim Aufzeichnen der ersten Ideen müssen sie das alles quasi mit antizipieren, ne, und mitdenken, damit sie nicht in eine Richtung gehen, die am Ende gar nicht umsetzbar ist. Ne? Und ja, deswegen ist es eine Kunst oder hat es auch, wie gesagt, es hat sicherlich auch sehr ingenieurmäßig, ingenieurtechnisch-wissenschaftliche Bezüge, die man damit im Hinterkopf haben muss. Ne? Also
ja, und die ja, und es verbindet Welten, wie Sie sagten, eben ein bisschen angedeutet haben. Ne? Haben Sie da dafür ein Beispiel, wie diese neuen Holzbrücken, diese schlanken, integralen Holzbrücken bei Ihnen Dinge verbinden? Oder ja, wie Sie da planerisch, stadtplanerisch auch vielleicht Welten miteinander verbinden?
Ja, also wir haben, also die allermeisten unserer Brücken, die wir bauen, gewinnen wir durch Wettbewerbe. Ne? Also es sind dann Realisierungswettbewerbe, wo man quasi in einem Team, wir arbeiten gerne auch mit Architektinnen und Architekten zusammen, wo man in einem Team gemeinsam antritt. Und gerade jetzt ganz aktuell, was ist schon auf der Baustelle, da stehen schon die Widerlage, also die Fundamente und die Stahlbetonaufbauten, das ist in Mannheim, der Franklinsteg. Und der Franklinsteg war auch ein Ergebnis eines großen Wettbewerbs, internationalen Wettbewerbs mit 10 plus Teams, kann ich nicht mehr genau sagen. Und den konnten wir für uns entscheiden. Diese Brücke geht über die B38, das ist so eine Einfahrtsstraße quasi nach Mannheim und verbindet dann jetzt zwei Stadtteile, und zwar einen, den es schon lange gibt, den Vogelstang quasi, und einen, den es erst geben wird, das ist das Franklin-Areal, das sind so Konversionsflächen, das waren früher vom US-Militär genutzte Flächen. Und das wird jetzt erschlossen für einen neuen, ganz neuen Stadtteil, der beruhend auf ganz strengen Nachhaltigkeitsvorgaben auch jetzt entwickelt und gebaut wird.
Ja, so ein Nachhaltigkeitsquartier quasi, ne?
Genau. Mhm. Und das, wenn man da schaut, also das ist ein sehr interessantes Vorhaben. Die sind auch schon im Tun, bauen schon, also das Quartier und wie gesagt jetzt auch diese Brücke. Und das Interessante war, dass man dort quasi ja diese Vogelstangenseite wirklich effizient anbinden wollte an dieses neue Quartier mit einer Fuß- und Radwegbrücke über diese Bundesstraße. Ne? Also die hat ist relativ breit. Ja, wir müssen die mit, ich glaube, knapp 50 Meter Spannweite überbrücken. Und diese Bundesstraße quasi, wenn Sie da natürlich frühst drüber gehen im Berufsverkehr, dann ist die natürlich viel befahren. Und das heißt, wie löst man das? Ne? Also es soll und das war eine sehr spannende Aufgabe. Und die haben wir jetzt mit so einer integralen Holzbrücke, werden wir das jetzt realisieren.
Das heißt also, spannende Aufgabe, warum schwierig? Also ich fahre selber viel Rad, ärgere mich über Brücken, wo man nur eine Treppe hat und eine Rinne, in der man dann irgendwie die Reifen da reinzwirbelt. Meinen Sie das mit spannender Aufgabe oder ist es die Breite der Straße oder was ist da im Detail das Interessante dran?
Naja, also zum einen, wie schafft man eine Querung, die gerne wahrgenommen wird? Also das eine ist das Thema, nicht jeder hat ein E-Bike, ja. Und also die Neigung auf die Brücke hoch, die ist auch barrierefrei. Das heißt, die geht dann so, wie sag mal, so im Schnitt im Regel zwischen 4-5%, ja. Also Barrierefreiheit hat ja auch hohe Anforderungen an, dass man quasi entsprechend sie auch nutzen kann. Für Radfahrer genauso. 4-5% sind machbar auf kurze Längen, ja. Das ist noch nicht der Mont Ventoux mit 15, glaube ich, oder plus Prozent Steigung. und es gibt aber auch, das heißt, da entstehen natürlich, das muss man sich mal vorstellen, wenn man über die Straße, über eine Straße geht, dann hat die ja, da muss ja so viel Lichtraum bleiben, sagen wir, Lichtraumprofil, dass die müssen also relativ hoch, ne? Und diese
Höhen, damit die LKW durchpassen.
Genau, 4 Meter. Über 4 Meter, also 4,50 Meter und das darf, die Konstruktion darf nicht in diesen Bereich reinragen. Aber das heißt auch, dass sie lange Rampen haben auf das Niveau rechts und links neben der Brücke. Ne? Diese langen Rampen, das sind genau immer die Themen. Also eigentlich beginnen sie mit der Rampe, die zu entwerfen, weil wenn sie die gut lösen und wenn die auch angenommen werden kann, wie Sie sagen, nicht zu steil, sinnvolle Wegeführung, dann haben sie schon viel geschafft. Ja? Und wir haben das so gemacht, Franklin auf der Franklin-Seite, für die Neubauseite war es einfach, da wurde Erde bewegt, sowieso war das geplant, gibt es so eine landschaftliche Entwicklung, da kommen sie so ganz allmählich auf die notwendige Höhe. Ne? Mhm. Und auf der anderen Seite, auf der Vogelstangenseite, bauen wir eine Art Spiralrampe und in diesem zusammen Inneren dieser Spiralrampe entsteht dann auch ein öffentlicher Raum, der von den Vogelstangenbewohnern genutzt werden kann. So dass wir hoffen, das gibt nochmal so eine Art extra Benefit für die Vogelstangen-Leute. Ne? So eine Art Entree zu der Brücke, die aber auch, wie gesagt, auch für bestimmte Events und Veranstaltungen genutzt werden kann.
Also die Brücke als öffentlicher Raum und viel mehr als ein Balken, der irgendwas überspannt.
Richtig.
Also Sie sagten gerade Stahlbeton, aber da war jetzt Holz dabei. Habe ich das richtig zugehört? Und ist das das Holz wiederum?
Ja, ne? Genau, das ist wieder so eine Holzbrücke. In dem Fall sind es Holzträger, die sind 45 Meter lang, also das muss man sich so vorstellen, das sind so Brettschichtholzkonstruktionen, dann würden wir sagen, die sind blockverleimt, also Brettschichtholz kennt man so von diesen klassischen Tennishallenbindern, ja, die haben so eine Breite von vielleicht 22-24 Zentimeter und die werden dann, da werden mehrere Lagen dieser quasi Tennishallenbinderartigen Konstruktionen quer nochmal verklebt. Ne?
Also und Tennishalle heißt oben unterm Dach, ne?
Genau, die Dachkonstruktion, die man kennt, ne? So diese, das sind klassischerweise solche Brettschichtholzbinder.
Ja,
mehrlagig, die übereinander geklebt, also einzelne Brettlamellen, die verklebt werden, übereinander. Und die werden nochmal in dem Fall blockverleimt. Das heißt, die werden nochmal, da werden solche, wenn man sich so vertikal nebeneinander vorstellt, da werden nochmal quer zusammengeleimt zu größeren Blöcken. Und solche Blöcke, da haben wir zwei davon, die sind jeweils ungefähr 1,50 Meter breit, ungefähr 2 Meter hoch und aber 45 Meter lang. Die werden quasi komplett vorgefertigt im Werk und dann auf die Baustelle transportiert. 45 Meter ist so auch, wenn wir das so richtig sehen, in Deutschland momentan so eines der, wo der längste blockverleimte Brettschichtholzträger im Brückenbau, der verwendet wurde. Das hat auch damit zu tun, dass natürlich, Sie müssen sich vorstellen, Sie brauchen eine Halle, die immer so lang ist, ne? 45 Meter. Und Sie brauchen natürlich auch einen Transport, der 45 Meter lange Elemente überhaupt transportieren kann.
Ja, das erinnert mich schon an so einen Windradflügel. Ich habe es im geistigen Auge, wie das transportiert werden muss. Und ja, das heißt also hier so ein nachhaltiger Bau der öffentlichen Raum schafft. Also ja, das klingt für mich sehr modern im Gegensatz zu einer einfachen Brücke. Ja, wann werden die fertig sein, die Brücke in Mannheim?
Das wird gerade gefertigt. Wie gesagt, die Fundamente und Widerlager sind schon hergestellt. Wir haben es dann noch ein bisschen komplizierter gemacht, weil Sie müssen sich das so vorstellen, für diesen Brückenschlag, also 45 Meter lange Binder, die quasi, man sich so vorstellen, wenn man sich Brückenquerschen vorstellt, links und rechts, also sowieso Zwillingsträger liegen diese Binder und dazwischen verbindet die Unterkante dieser Binder liegt nochmal eine Carbonbetonebene.
Ach ja.
Warum? Ja, genau. Warum? Also wir wollten nicht die Konstruktion quasi unter den Gehbelag packen, weil dann würde die so hoch werden. Und wir haben ja eh schon natürlich ein Thema mit der Höhe, damit wir nicht so lange Rampen bauen müssen. Ne? Also man auch mal so kurz sich das überlegt. Das heißt, wir wollten relativ flach über diese Straße gehen und das erforderliche Lichtraumprofil. Das heißt, wir bauen zwei Träger, rechts und links, und quasi auf der Unterkante der Träger, zwischen den Unterkanten, spannt dann nochmal quasi der eigentliche Belag, ne? Auf den sie gehen.
Ach, der wird im Grunde zwischen diesen Trägern da dazwischen gespannt.
Genau. Da gibt es nochmal Stahlrahmen und da liegen dann diese Carbonbetonplatten auf und die sind dann auch nur 6-7 Zentimeter dick. Ne? Das heißt, sie haben eine möglichst immer mit der Maßgabe möglichst geringe Aufbauhöhe, ne? Also von der Ebene, wo sie gehen oder fahren, bis zu diesem quasi erforderlichen Lichtraumprofil, was sie nicht touchieren dürfen, ne? Über der Straße.
Ah, ja. Ja,
und so entsteht das. Und das heißt, wir haben dort zwei Dinge. Also wir haben Carbonbeton, werden wir dort verbauen. Und wir haben Holzträger. Und vielleicht nochmal ein Hinweis. Warum überhaupt Holz? Beim Carbonbeton ist es klar. Sie reduzieren das Materialvolumen quasi. Und dadurch brauchen sie weniger Zement. Und Zement ist ja das Thema. Ne? Zement ist ein großer CO2-Emittent. Ne? Können Sie gar nicht verhindern, weil allein durch diesen physikalisch-chemischen Prozess, also sprich durch das Brennen des Zements quasi, entsteht CO2 aus der chemischen Reaktion. Beim Holz ist es so, dass sie quasi, Holz bindet ja, also während des Wachstums, ne, Oxygen und Photosynthese, wird ja Kohlendioxid im Holz gebunden, ne, und zu
genau.
Quasi und dieser Effekt, den machen wir uns da zunutze und speichern. Die Idee ist, dass wir in diesen Holzkörpern quasi Kohlenstoff Atmosphäre nehmen und dort einspeichern, ne, für die Lebensdauer der Brücke, die hoffentlich deutlich über 100 Jahre ist. Ne? Und für die Zeit ist das quasi eine Art kleine Kohlenstoffsenke, ne? Also eine Reduktion des Treibhausgases in der Atmosphäre. Und deswegen ist natürlich so ein Baustoff wie Holz in seiner CO2-Bilanz unschlagbar, ne? Weil der quasi eine negative Bilanz hat für den Zeitraum der Lebensdauer, bindet der ja quasi CO2 aus der Atmosphäre.
Ja, so Gott will, steht die Brücke viele Jahre.
Ja,
jetzt sagt ein Bild mehr als 1000 Worte. Das haben Sie so schön beschrieben, wie das da zwischen diesen 45 Meter langen Trägern aufgehängt ist. Aber vielleicht kleiner Ausflugstipp, falls man mal im Bereich Heidelberg, Ludwigshafen, Mannheim unterwegs ist, mal vorbeizuschauen, wenn die Brücke fertig ist. Genau.
Ist noch nicht heute Morgen, aber ich sag mal, naja, es wird noch ein paar Monate dauern, sage ich mal vorsichtig. Ich möchte nichts verrücken.
Ja, wir sind am Ende des Gesprächs und der Zeit. Vielen, vielen Dank. Das war jetzt ein Schweinsgalopp von der Talbrücke aus Beton bis zum Bauen in Mannheim. Vielen, vielen Dank für die Zeit.
Dankeschön.
So, und jetzt versuche ich selbst noch schnell eine Brücke zu bauen, wenn auch nur eine sinnbildliche, und zwar zu meinen Kollegen David und Felix vom Damals-Podcast. Die haben einen kleinen Werbegruß für euch vorbereitet.
Hi, hier sind David und Felix vom Geschichtspodcast Damals und Heute.
Wir wollen euch heute unser Buch vorstellen. Was war denn da los? Spannendes und Kurioses aus der Geschichte von den Amazonen bis zur Eisernen Lady.
Im Buch präsentieren wir euch eine Auswahl unserer besten und beliebtesten Geschichten aus dem Damals-Heft. Von Agrippina und dem Orakel von Delphi, über Israels besten Mann, der eigentlich eine Frau war, bis zum großen Gestank von London.
30 Geschichten aus drei Jahrtausenden. Die perfekte Lektüre für alle Geschichtsinteressierten.
Was war denn da los? Von uns, Felix Melching und David Neuhäuser. Herausgegeben von Stefan Bergmann, ist erschienen im Herder Verlag und ab jetzt im Handel erhältlich für 22 Euro.
Lest da unbedingt mal rein.
Ja genau, lest da mal rein, aber nicht nur ins Buch, sondern auch in die Oktoberausgabe von Bild der Wissenschaft. Im Titelthema geht es passend zur Jahreszeit um Pilze. Uns Menschen dienen sie schon seit Hunderttausenden von Jahren als Nahrung. Aber welche entscheidende Bedeutung Pilze auch für ganze Ökosysteme haben, zeigt uns erst die aktuelle Forschung. Momentan feiern wir außerdem den 60. Geburtstag von Bild der Wissenschaft. Aus diesem Anlass haben wir nachgeschaut, welche großen wissenschaftlichen Durchbrüche es in den vergangenen Jahrzehnten gegeben hat und natürlich auch, wie es heute in der Wissenschaft aussieht. Es ist spannend zu sehen, wie viel sich in der Wissenschaft seit der Gründung von Bild der Wissenschaft verändert hat. Von der Genschere, CRISPR-Cas, KI-Technologien, anstehenden Mondmissionen und vielen anderen spannenden Dingen liest ihr aktuell auf wissenschaft.de. Den Link zu den Artikeln findet ihr in den Shownotes. Und in der nächsten Podcast-Folge spreche ich dann mit Silke Britzen vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie über schwarze Löcher. Über Feedback freuen wir uns jederzeit. Meldet euch gerne per Mail oder über Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.